heutigen Vorlesung auch zu Hause an den Bildschirmen. Mein Name ist Frank Kannenberg und ich arbeite hier im Zentrallabor des UKMs und bin zuständig unter anderem für die Spezialanalytik mithilfe der Chromatographie und der Massenspektrometrie. Deshalb heute auch mein Thema Chromatographie und Massenspektrometrie in der klinischen Diagnostik. Nun, zunächst möchte ich eine kurze Übersicht über die Chromatographie-Geschichte und das Prinzip geben, die Dünnschichtchromatographie, die HPLC, die GC und dann die massenspektrometrischen Kopplungen mit diesen Systemen. Als Begründer der modernen Chromatographie gilt der russische Botaniker Michael Svet, 1903. Er hat auch den Namen geprägt. Chromatographie bedeutet so viel wie mit Farbe schreiben. Nach neuer deutscher Rechtschreibung schreiben Sie es mit F, aber ich verzichte darauf, ich bleibe lieber beim PH. Nun, was hat er gemacht, der Herr Svet? Er hat Chlorophyll aufgetrennt mit einer solchen Apparatur. Das heißt, wir haben also hier eine Glassäule, in der sich das Trennmaterial befindet. Die Probe, das war also Chlorophyll, wird hier aufgegeben und die Säule kontinuierlich mit einer Flüssigkeit, dem Eluenten, gespült. Und unten fängt man dann eben das Eluat auf. Nun, was passiert? Schauen wir uns das mal in einer anderen Darstellung an. Das aufgegebene Chlorophyll als Mischung wird im Laufe der Chromatographie, dadurch, dass also hier Petrolether nachgegossen wird, mit der Zeit in mehrere Banden aufgetrennt. Als Trennmaterial hat Svet hier Calciumoxid benutzt. Und so kann man sich eben auch den Namen erklären. Chlorophyll wird hier eben in die verschiedenen Fraktionen, Chlorophyll A, Chlorophyll B, aufgetrennt. Und wir erhalten dann eben im günstigsten Fall eine vollständige Trennung des Gemisches. Was kann man daraus lernen? Was bedeutet Chromatographie? Chromatographie ist also die Trennung ähnlicher Moleküle aus komplexen Gemischen. Und dabei werden die Analyte in einer mobilen Phase, also hier dem Petrolether als Lösungsmittel gelöst, und dann durch eine stationäre Phase, also in der Glassäule das Calciumoxid, transportiert. Die Phasen wählt man dann so, dass die Analyte sich eben unterschiedlich verhalten und Unterschiede in der Mobilität, stationäre und mobile Phase, zeigen und dadurch sich dann eben die Probenkomponenten in einzelne Banden auftrennen. Hier nochmal in einer anderen Darstellung. Wir haben also hier am Anfang der Chromatographie oder der Säule ein Stoffgemisch aus blauen und aus roten Analyten. Und das Gelbe ist also hier die mobile Phase, das Grüne ist die stationäre Phase. Und die Analyten wechseln also ständig zwischen der stationären und der mobilen Phase und stellt sich sozusagen ein Gleichgewicht ein. Wir sehen hier schon, dass sich also die blauen Moleküle lieber in der stationären Phase aufhalten, während also die roten Moleküle lieber in der mobilen Phase unterwegs sind. Nun störe ich dieses Gleichgewicht dadurch, dass ich die mobile Phase fortlaufend wegbewege. Also in der Säule haben wir einen kontinuierlichen Fluss des Petrolethers. Und im Laufe der Chromatographie stellt sich also immer wieder hier ein neues Gleichgewicht ein. Und ja, wie gesagt, die roten Moleküle sind lieber in der mobilen Phase und mit der Zeit trennen sie sich dann eben hier vollständig auf. Die roten Moleküle eluieren zuerst von der Säule, während also die blauen dann erst später nachfolgen. Daraus lässt sich auch der Aufbau eines jeden chromatographischen Systems ableiten. Wir haben also immer einen Injektor, wo wir die Probe, das Gemisch erstmal aufgeben müssen. Dann als Herzstück der Chromatographie folgt die Säule, die Trennsäule. Und irgendwie muss ich ja auch die Analyten, die dann von der Säule eluieren, dann detektieren. Und das macht man mit einem Detektor und letztendlich bekommt man dann ein solches Chromatogramm mit einzelnen Peaks für die jeweiligen Analyten. Nun, die Chromatographie lässt sich wie folgt einteilen. Wir haben zum einen die planare Chromatographie, Papierchromatographie, Dünnschichtchromatographie. Das kennen Sie vielleicht noch aus Schülerversuchen. Wenn Sie also zum Beispiel Farbe oder einen Filzstiftpunkt auf so ein Filterpapier machen, das Ganze dann mit Wasser beträufeln, dann verlaufen die Farben und Sie sehen, dass hier eben zu einer Auftrennung kommt, dass sich hier beispielsweise schwarze Farbe eben aus mehreren Komponenten, Blauanteilen, Rotanteilen, dann eben auch zusammensetzt. Dann als nächstes haben wir die Säulenchromatographie, so wie ich das vorhin bei Michael Zwett gezeigt habe. Und wir haben also hier einmal die gepackten Säulen. Auch hier wird wieder eben ein Gemisch aufgegeben. Übrigens wird also diese Technik auch heute noch angewendet, um Medikamente in der Herstellung aufzureinigen, um sie eben von Begleitsubstanzen abzutrennen, damit man eben wirklich das reine Medikament dann eben auch hat. Dann haben wir die Flüssigchromatographie, die Gaschromatographie und noch was ganz Besonderes, Chromatographie mit überkritischen Fluiden. Da nimmt man dann als mobile Phase CO2, Kohlendioxid, in seinem überkritischen Zustand. Und damit kann man also so ganz besondere Chromatographie machen, weil überkritisches CO2 ist sowas, ja, nicht ganz Flüssigkeit, auch nicht ganz Gas, irgendwas dazwischen. Und damit lassen sich dann eben besondere Trennungen erreichen. Dann die Dünnschichtchromatographie kennen sicherlich auch viele aus früheren Lehrveranstaltungen. Hier nur kurz erwähnt, wir haben also eine stationäre Phase, die sich hier, ja, Kieselgel ist es in der Regel, auf so einer Glas- oder Aluminiumplatte aufgebracht befindet. Die Substanzen werden dann hier mit einzelnen Punkten sozusagen oberhalb der mobilen Phase, das ist also hier das Fließmittel, was hier unten noch eingegeben wird. Und sie werden dann allein durch die Kapillarkräfte dann getrennt. Die Flecken bewegen sich quasi nach oben und es kommt dann eben hier im günstigsten Fall auch zu einer Auftrennung. Ein Problem gibt es dabei. Kieselgel ist ja von Natur aus polar und das kennt man, den Grundsatz, Gleiches löst sich gerne in Gleichem, also polare Substanzen, die, ja, da hat man also ein Problem, die bleiben auf dem Kieselgel sozusagen kleben und bewegen sich nicht weiter. Da muss man also bestimmte Maßnahmen treffen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Als zur Charakterisierung wird der RF-Wert benutzt. So ein reales Dünnschichtchromatogramm sieht man dann hier mal. Zum Beispiel als Schnelltest, wenn man Medikamente, wie ich gerade sagte, eben auch auf Reinheit prüfen möchte. Hier sehen wir also, ist unser Gemisch noch verunreinigt und in dieser Probe haben wir dann eben wirklich eine einzelne saubere Substanz. Nun komme ich zurück auf das Problem mit den Polaritäten. Wie gesagt, normales Kieselgel ist extrem polar und man spricht da von der sogenannten Normalphase. Hydrophobe Analyten können darauf analysiert werden. Bei den polaren Substanzen, also den Hydrophilen, da macht man also folgenden Trick. Die Oberfläche des Siliziumdioxid, des Kieselgels, wird modifiziert mit solchen unpolaren Gruppen und man kehrt quasi die Polarität des Kieselgels dadurch um und deshalb spricht man dann von Umkehrphasen, Englisch dann Reversed Phase oder RP-Phase, und das sind also, ja, die meisten Anwendungen, zum Beispiel in der Medikamentenanalytik oder Vitaminanalytik. Die werden heutzutage mit solchen Umkehrphasen durchgeführt. Gehen wir mal zur Praxis. So ein HPLC-System sieht dann so aus, dass wir also hier ein Vorratsgefäß für die mobile Phase haben. Die Phase muss aktiv durch das System gepumpt werden. Dafür haben wir eben entsprechende Pumpen. Die Probe wird dann in den Fluss sozusagen eingegeben mit einem Einspritzventil und dann geht es hier eben auf die Trennsäule, wo dann die eigentliche Trennung der Analyten stattfindet, die dann eben anschließend, wenn sie von der Säule eluieren, mit dem Detektor erfasst werden. Und so eine Säule, die sieht also so aus in der Praxis, dass man also hier das Kieselgel in einer Stahlkapillare eingebracht hat, denn es entstehen durch die Pumpen mitunter relativ hohe Drucke, die können auch schon mal bis zu 1000 Bar erreichen. Und deshalb muss also das Kieselgel hier in so einer Stahlkapillare gut ummantelt geschützt werden. Die Säulen unterscheiden sich eben einmal in der Länge, natürlich auch in dem Material, wie ich vorhin sagte, das meiste ist halt die Umkehrphase, die sich darin befindet. Hier sehen wir das in der Spezifikation, RP18 und eben in der Korngröße des Kieselgels, was da eingebracht ist. Damit kann man eben die Trennung maßgeblich beeinflussen. Als Ergebnis bekommt man dann hier mal ein Beispiel jetzt aus der Praxis, für die Analyse von Amiodaron, einem Herz-Antiarrhythmikum. Das wäre also hier der Peak 3. Detektiert wird das Ganze in diesem System in der Regel oder häufig mit einem UV-Detektor, also einem Photometer im Grunde. Und was man dann bekommt, sind also mehrere Peaks für das Gemisch. Und jede Substanz kommt, wenn ich sonst die äußeren Bedingungen nicht ändere, zu einer ganz bestimmten Zeit von der Säule wieder runter. Und das ist die sogenannte Retentionszeit. Die ist also substanzspezifisch. Das heißt, ich kann damit meine Substanzen identifizieren. Man macht das in der Praxis so, dass man eben vorher den reinen Standard, jetzt das Amiodaron, einmal aufspritzt auf die Säule und dann guckt, zu welcher Zeit eluiert das Amiodaron. Dann weiß ich jetzt beispielsweise bei 3,67 Minuten, das ist also mein Peak für Amiodaron. Jetzt möchte ich natürlich in der klinischen Analytik nicht nur identifizieren, sondern eben auch quantifizieren. Und dafür gibt es die Proportionalität, das heißt die Höhe und die Fläche dieses Peaks, die ist proportional zur Konzentration. Das heißt, über eine Kalibrierung kann ich dann entsprechend auch quantifizieren. Ja, heutzutage benutzt man, weil Zeit ist Geld und alle wollen ihre Analysen natürlich sehr schnell haben, kürzere Säulen als die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Man spricht dann auch von schneller HPLC oder Fast HPLC oder generell von Fast Chromatographie. Die Säulen sind dann deutlich kürzer, wie hier diese, die ich mitgebracht habe. Das sind also in der Regel so, können durchaus nur 3 cm sein. Der Trick, dass man halt die Leistung gleich hält, ist, dass man sehr, sehr kleine Partikel einbringt, die man eben so kontrolliert herstellen kann, dass man hier zum Beispiel Partikel von 1,5 Mikrometer Größe hat, statt eben der klassischen, die etwa 5 Mikrometer groß sind. Und hier sieht man dann den Fortschritt. Das wäre also eine klassische HPLC-Säule. Hier haben wir nochmal eine, wo die Partikelgröße etwas verändert wurde. Und hier haben wir also eine, die Länge war es, nicht die Partikelgröße. Hier haben wir eine moderne, kurze HPLC-Säule mit sehr kleinen Partikeln. Und Sie sehen also hier, dass sich die Analysendauer bei etwa gleichbleibend guter Trennung auf 3 Minuten von fast 30 Minuten dadurch reduzieren kann. Also wir haben hier deutlich kürzere Analysendauern, dadurch müssen wir halt auch viel weniger Lösungsmittel einsetzen. Nachteile, ich brauche, aber das ist technisch heute kein Problem mehr, natürlich einen Detektor, der diese Peaks sehr, sehr, diese schnell aufeinanderfolgenden Peaks auch so schnell erfassen kann. Und vor allem die ganze Anlage muss gegen diese hohen Drucke stabil sein, denn diese kleinen Partikel bieten natürlich einen sehr großen Flusswiderstand. Man muss also wirklich Drucke bis zu 1000 Bar und mehr anwenden, damit diese Trennung mit den kurzen Säulen dann auch entsprechend noch möglich sind. Hier habe ich mal einen bisschen kuriosen Detektor aus dem Bereich der HPLC mitgebracht. Und zwar ist das der sogenannte sensorische Detektor. Es gibt also für den menschlichen Geschmack gibt es also noch kein technisch so gutes Pendant. Und das ist also hier ein Beispiel von der Firma Simreis. In Holzminden sitzen die, die Aromastoffe herstellen. Und diese Aromastoffe werden also am besten immer noch durch den menschlichen Geschmack erfasst. Natürlich sollte dann die mobile Phase entsprechend ungiftig sein und vielleicht nicht allzu viel Alkohol enthalten. Kommen wir jetzt zur Gaschromatographie. Bei der Gaschromatographie im Vergleich zur HPLC ist nun die mobile Phase gasförmig. Man benutzt in der Regel Stickstoff, Wasserstoff oder Helium als mobile Phase. Vorteile: die Trennleistung bei der Gaschromatographie ist mitunter deutlich größer, vor allem für kleine unpolare Moleküle, die also so eine Masse von unter 1000 Dalton haben. Ja, die Empfindlichkeit war bislang bei den gaschromatographischen Systemen meist auch etwas größer. Da hat die LC aber in den letzten Jahren auch sehr stark aufgeholt. Eine große Einschränkung gibt es bei der Gaschromatographie im Vergleich zur HPLC, denn Gaschromatographie besagt ja schon, ich muss alles irgendwie im Gas haben und daher muss ich also alle Verbindungen verdampfen zunächst und in die Gasphase bringen. Und bei diesem Verdampfungsprozess, da dürfen mir meine Analyten natürlich nicht zerfallen oder kaputt gehen. Das heißt, eine ganz wichtige Voraussetzung für die Gaschromatographie ist, dass meine Verbindungen flüchtig oder leicht verdampfbar sind. Man kann da manchmal chemisch noch ein bisschen nachhelfen, indem man eine Derivatisierung, also eine kleine Reaktion durchführt, damit sie dann halt für die Gaschromatographie entsprechend geeignet sind. Ja, der apparative Aufwand ist vielleicht auch ein bisschen höher, weil ich dann entsprechende Gasleitungen auch haben muss. Das GC-System sieht dann so aus, dass ich eben hier meinen Gasvorrat habe. Wie gesagt, Helium, Stickstoff, Wasserstoff sind so die mobilen Phasen, die gängig sind. Hier brauche ich jetzt keine Pumpe, denn die Gasflasche steht unter Druck. Ich muss also nur meine Flasche aufdrehen und den Fluss des Gases irgendwie regulieren mit einem Flusscontroller. Geht es also hier wieder über die chromatographische Säule, die GC-Säule, zum Detektor und in der Regel dann zur EDV, wo das Chromatogramm dann aufgenommen wird. Und auch hier muss ich natürlich die Probe in den Fluss einbringen über einen Injektor. So sieht eben ein typisches gaschromatographisches System aus, so wie wir es im Labor eben auch haben. Und die Säulen bei der Gaschromatographie, die sehen jetzt im Vergleich zur HPLC ein klein bisschen anders aus. Das sind in der Regel solche dünnen, langen Glaskapillaren, die bestehen aus Quarzglas und die sind also etwa 30 Meter, 50 Meter lang. Diese Quarzkapillare ist also wirklich eine Röhre, die einen Innendurchmesser von 0,1 mm nur hat und das kriegt man überhaupt nur so stabil dadurch, dass es mit einem Kunststoff beschichtet wird. Also ist also erstaunlich stabil für ausgezogenes dünnes Glas. Und ja, die Frage ist, wo ist denn jetzt die stationäre Phase? Als mobile Phase lassen Sie natürlich einfach das Gas da durchströmen. Die stationäre Phase, das ist das Geheimnis, verbirgt sich auf der Innenwand dieser dünnen Glaskapillare und die ist nur 0,1 Mikrometer bis etwa 1 Mikrometer dick und ist dreidimensional vernetzt. Auch hier gibt es wieder verschiedene Polaritäten. Und das ist sozusagen die stationäre Phase, wo dann eben die Trennung der Moleküle im Gas stattfindet. Wir erinnern uns, dass das Ziel ist, dass manche Moleküle sich dann eben lieber in der stationären Phase aufhalten als in der Gasphase. Und für die Trennung bei der GC, weil es eben so ganz, ganz viele Gleichgewichtseinstellungen geben muss, damit diese Trennung erfolgreich ist, ist die Säule dann eben entsprechend lang, bis zu 50 oder 100 Meter. Ja, wie bringe ich die Probe in der Gaschromatographie ein, in ein strömendes Gas? Auch hier gibt es sowas Ähnliches wie ein Ventil. Man nennt das Ganze einen Split-Splitless-Injektor zum Beispiel, der hier verwendet wird. Und man hat also hier ein Glasrohr, was von außen beheizt wird, abgedichtet mit einem Septum, also so einem Gummipropfen, sage ich mal jetzt einfach. Und von unten in dieses beheizte Glasrohr wird also die Säule, die Trennsäule eingebracht. Und mit einer kleinen, dünnen Mikroliterspritze wird also von meinem Gemisch jetzt etwa nur ein Mikroliter in diese Röhre eingebracht. Und wenn ich die Spritze rausziehe, dann wird also über das Septum das System direkt wieder geschlossen. Das heißt, ich kann in dieses strömende Gas, was eben auch unter Druck steht, die Probe so ganz einfach einbringen. Und dieser eine Mikroliter, der ist relativ einfach und schnell verdampft. Oft wird ein großer Teil von der Probe über einen Splitausgang sogar noch abgetrennt. Man arbeitet oft so mit Splitverhältnissen von 1 zu 100. Das heißt, es wird dann nur ein Hundertstel von diesem einen Mikroliter wirklich auf die Trennsäule gebracht. Das ist also wirklich eine sehr, sehr kleine Menge. Ja, das Trägergas nimmt dann eben die Probe mit auf die Säule und dort wird dann eben die Trennung durchgeführt. Jetzt fragt man sich, ja, wie kann ich denn in der HP, in der GC, ja denn nun diese Peaks, die in Gasphase darunter kommen, detektieren? Die muss ich ja irgendwie auch wieder erfassen. Und das macht man zum Beispiel mit einem sogenannten Flammenionisationsdetektor, kurz FID. Ganz einfach gesagt, wird die Probe, also immer wenn jetzt ein Analyt am Ende der Säule eluiert, wird er in einer Flamme einfach verbrannt. Das ist also ein universeller Detektor, der einfach eine Pyrolyse durchführt am Ende. Wenn eine organische Substanz ankommt, wird die verbrannt. Bei dieser Pyrolyse entstehen Ionen und Elektronen. Elektronen kann ich natürlich entsprechend an einer Elektrode sammeln und dann bekomme ich einen Strom und ein entsprechendes Signal und so kann ich dann meine Analyten detektieren. Funktioniert also sehr gut für eigentlich alle organischen Substanzen. Es gibt auch noch andere Detektoren, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Auch in der GC gibt es sowas Ähnliches, Kurioses, wie ich Ihnen gerade bei der HPLC gezeigt habe. Auch für die Nase gibt es sozusagen noch kein technisch gut nachgebildete Lösung. Für Geruchsstoffe zum Beispiel, in der Parfümindustrie oder auch in der Waschmittelindustrie, damit unsere Wäsche schön gut riecht, werden Analysen durchgeführt mit der sogenannten olfaktometrischen Detektion oder auch Sniffer genannt. Das heißt, die Peaks werden also hier einfach, das ist kein Mikrofon, sondern hier werden einfach die Peaks dann abgerochen. Und die Kollegin hier detektiert den Geruch dann sozusagen oder dokumentiert den dann am PC halt mit einem entsprechenden Mausklick, kategorisiert das dann gleich, das riecht dann irgendwie duftig oder blumig. Und das ist also wirklich auch noch eine, wirklich in der Praxis eingesetzte Detektionstechnik in der Gaschromatographie. Nun zurück zur Klinik. Sehr häufig haben wir es auch heute noch mit Methanolvergiftungen zu tun. Das wäre also jetzt mal ein Beispiel dann für die Analyse von Alkoholen in der Gaschromatographie. Hier haben wir eben das Methanol, was eben sehr giftig ist, als Peak Nummer 3 identifiziert. Aceton haben wir auch noch drin, Propanol und das Ethanol. Das unschädliche Ethanol wäre also dann hier hinten der Peak 5. Und so kann man eben solche Vergiftungen, Alkohol- oder Methanolvergiftungen, sehr gut analysieren. Ja, zur Behandlung, das wissen Sie, wird Methanol, hier haben wir also eine Patientin, die mit über 3 Promille Methanol ins Krankenhaus, Methanolvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Und als Schnellmaßnahme, das wissen Sie vielleicht oder ganz bestimmt, gibt man erstmal Ethanol, damit also die, ja, durch die Konkurrenzsituation das Ethanol umgesetzt wird statt das Methanol und der Körper eben sich dass man Zeit gewinnt. Und denn bei der Methanolumsetzung landet man ja bei der Ameisensäure, die eben entsprechend toxisch ist und zur metabolischen Azidose führt. Ethanol wird ja in Essigsäure umgewandelt, was dann eben unschädlich ist. Und als weitere Therapiemaßnahmen macht man dann natürlich eine Hämodialyse, um die Gifte zu eliminieren, gibt Folsäure, um den Abbau der Ameisensäure, um den Ameisensäureabbau zu bewerkstelligen und die Azidose eben entsprechend mit Natriumhydrogencarbonat zu behandeln. Ja, aber diese Patientin ist dann eben schadenlos, die ist erstmal mit Whisky, wie Sie gerade gesehen haben, vielleicht behandelt worden und mit den anderen Maßnahmen dann schadenlos konnte sie das Krankenhaus dann wieder verlassen. Als nächstes Beispiel für die GC-Analytik möchte ich Ihnen hier das sogenannte Smith-Lemli-Opitz-Syndrom vorstellen. Ganz häufige Missbildungen bei diesem Syndrom sehen Sie hier, also Schädeldeformierung, zusammengewachsene Zehen, Syndaktylie, vielleicht auch an den Fingern, geistige Retardierung, Muskelschwäche und so weiter. Es handelt sich hierbei um einen vererbbaren Defekt in der Cholesterin-Biosynthese, der eben zu diesen schweren Missbildungen führt. Bei diesen Patienten ist Cholesterin ganz, ganz stark erniedrigt und stattdessen ist das 7-Dehydrocholesterin, das ist also die letzte Vorstufe sozusagen im Cholesterin-Metabolismus, entsprechend stark erhöht. Und es liegt eben daran, dass hier ein genetischer Defekt des entsprechenden Enzyms vorliegt. Problem ist nur, in der Routineanalytik, wo natürlich auch Cholesterin gemessen wird, kann nicht so stark differenziert werden zwischen 7-Dehydrocholesterin und dem Cholesterin, sodass in der Routineanalytik das einfach als normales Cholesterin dann mitgemessen wird. Hier sieht man das dann als Chromatogramm. Wir haben also hier noch ganz wenig Cholesterin. Normalerweise wäre das ein Peak, der hier bis in die zweite Etage gehen würde. Und als zusätzliche Metaboliten, die dann angereichert werden bei den Smith-Lemli-Opitz-Syndrom-Patienten, ist dann das 7-Dehydrocholesterin und auch noch das 8-Dehydrocholesterin. Wenn wir uns das einmal im Metabolismus des Cholesterin anschauen, das heißt, Cholesterin wird ja nicht nur mit der Nahrung aufgenommen, sondern das wissen Sie, das endogene Cholesterin wird in der Leber synthetisiert. Und bei den ganzen vielen Umwandlungsschritten sind halt immer, hier mal vom Lanosterol bis zum Cholesterin aufgezeigt, sind halt ganz viele Enzyme beteiligt, die diese Umwandlungsschritte vornehmen. Und wenn jetzt also hier erblich bedingt ein Enzym fehlt, dann kann das Cholesterin natürlich im weiteren Verlauf der Synthese nicht mehr hergestellt werden und es kommt dann dadurch zu diesen schweren Erkrankungen auf dieser Stufe, zum Beispiel das Child-Syndrom oder das Konradi-Hühnermann-Happel-Syndrom, die Lactosterolose und hier dann eben ganz am Ende das Smith-Lemli-Opitz-Syndrom. Und das finde ich immer wieder so erstaunlich, es ist wirklich nur diese eine, chemisch gesehen, diese eine Doppelbindung, die hier noch im 7-Dehydrocholesterin vorhanden ist. Hier im Cholesterin ist sie dann nicht mehr da. Und ja, allein diese eine Doppelbindung führt dann zu den entsprechend schweren Missbildungen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Man kann also solche Vorstufen, die dann angereichert werden, als Marker benutzen für diese entsprechenden schweren Krankheiten. Jetzt komme ich zur Massenspektrometrie. Ganz häufig werden die Techniken, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Dünnschichtchromatographie eher nicht, aber HPLC, GC, gekoppelt mit Massenspektrometern als Detektor. Und uns das hier mal ansehen. Wir haben nach wie vor den gaschromatographischen, den Gaschromatographen, wenn wir die GCMS-Kopplung uns jetzt erstmal vornehmen, das Gemisch zu trennen. Aber als Detektor benutze ich jetzt eben, vorhin hatten wir den FID, den Flammenionisationsdetektor, da benutze ich jetzt ein Massenspektrometer. Und das Massenspektrometer kann nun ein bisschen mehr als der Flammenionisationsdetektor. Dem war das ja egal, Hauptsache ich verbrenne irgendwie eine Substanz und detektiere die dann. Aber der FID konnte nicht differenzieren zwischen verschiedenen Substanzen. Und das Massenspektrometer, das ist jetzt in der Lage, eben auch solche Substanzen sozusagen zu erkennen, ohne dass ich die alle im Labor da haben muss als Referenzsubstanzen. Ja, und wenn wir hier uns das mal ansehen, habe ich hier wieder den Gaschromatographen und koppel jetzt das Ganze mit einem Massenspektrometer als Detektor. Hier sehen wir dann nochmal in den Ofen hinein, da ist unsere gaschromatographische Säule, 30, 40, 50, 100 Meter lang. Probe wird hier oben aufgegeben und das machen wir am liebsten mit einem Autosampler über Nacht, weil die Proben mitunter eben auch schon mal eine Stunde dauern können. Und jetzt wird das Eluat, also die getrennten Peaks, in ein Massenspektrometer geleitet und dort mache ich eben jetzt massenspektrometrische Detektion, also meine Peaks kommen jetzt alle hier an. Und ich bekomme eine Zusatzinformation, die ich vorher bei den Detektoren nicht hatte, nämlich das Massenspektrum. Und was sich dahinter verbirgt, werde ich Ihnen jetzt gleich noch zeigen. Also so sieht dann eben ein Chromatogramm aus und hier haben wir dann eben die Massenspektren für die einzelnen Substanzen, die wir dann noch nachweisen wollen. Hier mal ein Beispiel für das Cholestanol. So sieht dann ein Massenspektrum aus, besteht also aus ganz vielen Signalen hier im Bereich von der Masse 50 bis 500. Der Trick ist, dass ich also im Massenspektrometer meine Substanzen ionisiere und dann massenspezifisch trennen kann. Und das Besondere ist, dieses Massenspektrum ist substanzspezifisch. Das ist also wie ein Fingerabdruck der Substanz, das ist also verrät also das Cholestanol oder man kann es dadurch ganz eindeutig identifizieren. Wie funktioniert das? Oder zunächst einmal, warum mache ich überhaupt MS? Wie gesagt, es gibt vielfältige Anwendungsbereiche, nicht nur im Bereich der Medizin, sondern auch in der Lebensmittelanalytik, der Umweltanalytik, in der Forensik. Ich habe eine viel, viel größere Empfindlichkeit. Der Faktor ist etwa mindestens 100 im Vergleich zum Flammenionisationsdetektor. Hier ist mal ein Beispiel, Dioxin 1967 mit 500 Pikogramm Nachweisgrenze, 92 hier dann schon um den Faktor 1000 erhöht. Und damit, mit dieser Empfindlichkeit, kann man eben zum Beispiel so einen Drogennachweis in Haaren durchführen. Man braucht dann nur ganz wenige Haare. Und kann die dann noch in einzelne Sektionen unterteilen und dann kann ich also so eigentlich so eine Drogenkarriere über Jahre nachweisen, weil sich die Rückstände dann eben in den Haaren dann auch niederlassen. Und ich bekomme also ein qualitativ besseres Ergebnis, mehr Informationen, mehr Sicherheit in der Substanzidentifizierung und ich kann auch unbekannte Substanzen bei mir im Labor identifizieren, ohne dass ich die nun alle als Referenzsubstanzen in meinem Chemikalienschrank stehen haben muss. In den 50er Jahren sah das noch anders aus, da brauchte man also für Massenspektrometer so einen ganzen Raum. Heute ist das so, dass die eben miniaturisiert sind und eigentlich auf jeder Weltraummission dann im Folgenden auch schon dabei waren und auch heute noch sind. Und heutzutage braucht man also nicht mehr viel Platz für so ein Massenspektrometer. Es ist also ein Quadrupolgerät, das kann man hier ganz bequem als Benchtop-Gerät im Labor auf den Labortisch stellen. Ja, wie funktioniert denn nun die Massenspektrometrie? Wie kann ich Ionen, wie kann ich Substanzen nach Masse trennen? Und das Geheimnis ist physikalisch begründet. Man hat nämlich entdeckt, dass man geladene Teilchen, also Ionen, dass ich die im Vakuum in einem Magnetfeld von ihrer Flugbahn ablenken kann. Das heißt also, Bedingung, ich brauche geladene Teilchen, Ionen. Ich muss das Ganze im Vakuum machen, damit da also nicht noch viele andere Teilchen rumfliegen, die dann mit meinen eigentlichen Analysenteilchen zusammenstoßen könnten. Und wenn ich jetzt das Magnetfeld verändere, dann kann ich also diese Teilchen in ihrer Flugbahn bewegen, ablenken. Und diese Ablenkung, die ist abhängig von der Masse und der Ladung der Teilchen. Das heißt, wenn ich also jetzt hier die Magnetfeldstärke verändere, kann ich verschiedene Massen oder Masse-zu-Ladungsverhältnissen mir quasi einstellen. Und wenn das hier sich mal anschaut, wie so ein GCMS-System aufgebaut ist, dann haben wir also hier zunächst die Verbindung zum Gaschromatographen über eine sogenannte Transferline oder Interface nennt man das auch. Dann werden die Ionen hier irgendwo erstmal erzeugt, die ich haben muss. Dann werden sie getrennt und dann muss ich die Ionen natürlich auch noch irgendwie detektieren. Und wenn wir uns das mal, ich hoffe, das kommt jetzt gleich. Na. Hat jetzt nicht geklappt. Dann machen wir hier weiter. Gut. Was ich also nun bekomme, sieht wieder so aus wie ein Chromatogramm, aber in Wirklichkeit ist das deutlich komplexer, weil ich an jedem Punkt dieses Chromatogramms, also nicht einfach nur die eluierenden Peaks habe, sondern an jeder Stelle habe ich auch noch ein Massenspektrum als Zusatzinformation. Das heißt, dieses Chromatogramm hier ist eigentlich die Summe aller dieser Massenspektren. Und wie so ein Massenspektrum entsteht, das zeige ich Ihnen hier. Der Rechner ist heute ein bisschen langsam. Hier nehmen wir mal das Massenspektrum von Kohlensäure. Ich sagte ja, dass das Massenspektrum wie der Fingerabdruck dieser Kohlensäure jetzt ist. Und wie kommt denn das jetzt zustande? Und das kann man sich so vorstellen, dass die Moleküle, die in mein MS kommen, ionisiert werden dadurch, dass sie mit Elektronen beschossen werden. Und durch diesen Elektronenbeschuss, man nimmt da also weltweit 70 Kilo Elektronenvolt als Spannung, zerfällt mein Molekül an ganz bestimmten Sollbruchstellen, die also quasi nicht so stabil sind, in einzelne kleine Fragmente. Und wenn man das hier mal für die Kohlensäure uns ansehen, dann haben wir als erstes gehen also diese Methylgruppe hier runter bei diesem Elektronenbeschuss. Als nächstes haben wir dann hier eine Seitensilylgruppe, die abgeht, die wiegt immer 90 und dann geht die nächste runter und dann die nächste und so weiter. Das heißt, alle diese Signale entsprechen immer einem Fragment, einem Bruchstück von meinem Ursprungsmolekül. Und dadurch entsteht dieser substanzspezifische Fingerabdruck, weil das alle auf der Welt eben mit 70 Kilo Elektronen machen. Und das kann man prima dann in passende Datenbanken packen. Man hat dann Spektrenbibliotheken zum Beispiel, mit Pharmaka, die Pfleger-Maurer-Weber-Bibliothek oder die NIST, die hat mittlerweile über 250.000 Substanzen, die ich jetzt alle identifizieren kann, ohne dass ich die im Labor vorrätig haben muss. Dann, das wird zum Beispiel eingesetzt bei der Dopingkontrolle, das machen ganz viel die Kollegen in Köln von der Sporthochschule, die dann eben vor Olympia zum Beispiel die Drogenanalytik machen. Hier hätten wir also ein Beispiel positiver Drogenbefund, Koffein, Amphetamin. Als nächstes ein Beispiel für die GCMS möchte ich Ihnen hier noch die Krankheit Sitosterolämie vorstellen, auch Phytosterolämie genannt. Die Klinik ist so, dass diese Patienten solche Xanthome, Xanthelasmen haben, an den Augen häufig. Und hier sehen wir es auch noch mal an der Elle oder am Knie. Und die Patienten klagen über Gelenkschmerzen, Arthritis. Und das Besondere ist, die haben also ganz, ganz frühe Arteriosklerose, kriegen also teilweise mit 30 dann schon einen Herzinfarkt. Das Cholesterin ist bei den Patienten normal, mehr oder weniger, vielleicht leicht erhöht. Aber was bei diesen Patienten außergewöhnlich ist, ist, dass die sogenannten Pflanzensterine oder Phytosterine, das sind insbesondere Sitosterin, Campesterin, dass die stark erhöht sind. Und die Pflanzensterine, hier das Sitosterin, unterscheiden sich von unserem Cholesterin nur dadurch, dass wir also hier am Ende eine Ethylgruppe mehr im Molekül haben. Jetzt muss man dazu sagen, in der Analytik muss man aufpassen, diese Phytosterine, die sind auch in sogenannten funktionellen Food sozusagen zugegeben, zum Beispiel Margarine, die soll dann das Cholesterin senken und dahinter verbirgt sich, dass eben ganz viel pflanzliche Sterole dazu gemischt wurden, damit man quasi die aufnimmt statt des Cholesterins. Normal werden die auch wieder relativ schnell vom Körper ausgeschieden, aber bei den Patienten mit Sitosterolämie ist es so, dass die eben gerade diese Pflanzensterole nicht ausscheiden können und quasi im Körper anreichern, und das ist dann quasi so, als würde man Cholesterin nicht entfernen können, und bei diesen Patienten sind eben hier diese Pflanzensterole, Campesterol, Sitosterol, die sind also ganz stark erhöht, und dahinter verbirgt sich ein Gendefekt in einem Transporter, der eben diese Sterole, Pflanzensterole wieder aus dem Körper heraus befördert. Kommen wir jetzt zur LC-MS, also der Kopplung HPLC mit Massenspektrometrie. Auch hier, die HPLC macht die chromatographische Trennung. Jetzt habe ich aber ein Problem, denn ich muss ja wieder Ionen irgendwie erzeugen. Da stört mich aber das Lösungsmittel. Und da gibt es also den Trick der Elektrospray-Ionisation. Da wird also das Eloat der HPLC-Säule ganz fein vernebelt. Und dann gibt es eine sogenannte sanfte Ionisierung. Die funktioniert so, dass man also diese kleinen Tröpfchen, die da vernebelt worden sind, dass wenn ich das Lösungsmittel nach und nach wegnehme, verdampfe, dann wird also mein Substanztropfen immer kleiner, und irgendwann oben auf der Oberfläche ist, das Ganze wird unter Spannung gesetzt, wird also eine Ladung aufgebaut. Und wenn mein Tropfen jetzt immer kleiner wird, dann gibt es eine sogenannte Coulomb-Explosion, also dann ionisiert sich mein Analyt sozusagen wie von selbst. Und das sehen wir also hier, Trocknung, und dann habe ich also wieder meine Ionen, die ich dann ins Massenspektrometer einbringen kann. Und das kann man sich hier dann nochmal in der Animation anschauen. Das heißt, vorweg ist also wieder eine normale HPLC. Hier eluieren meine Analyten von der HPLC-Säule. Und ich spüle jetzt ein Trockengas hier rein, und diese fein versprühten Analytenmoleküle trocknen jetzt nach und nach. Das Lösungsmittel wird entzogen, und hier so durch diese rote Markierung angedeutet, laden sich die Moleküle selbst auf und werden dann hier in das Massenspektrometer befördert. Das kann ich ja mit elektrischen Linsen halt machen, dass ich Ionen entsprechend dann hier in das MS leite. Ja, und hier haben wir sogar also ein Hexapol. Hier drin wird also quasi das Magnetfeld angelegt, und dann fliegen meine Ionen, die ich dann gerade entsprechend haben will, in diesem Magnetfeld, finden eine Bahn durch dieses Oktapol. Und für andere Ionen stelle ich mir dann eben ein entsprechend anderes Massenspektrum, ein anderes Magnetfeld ein. So, jetzt koppeln wir in der LC, da wird also sehr häufig nicht nur einfache Massenspektrometrie gemacht, sondern doppelte Massenspektrometrie. Man spricht dann von MS-MS oder auch Tandem-Massenspektrometrie. Das erste Massenspektrometer ist dann einfach für so eine Art Vortrennung, das zweite dann, um die Analyten zu detektieren. Das heißt also, hier im ersten Massenspektrometer wird mein Molekül B rausgefiltert und dann nochmal beschossen mit Elektronen, und dann im zweiten wird eben das, was ich dann identifizieren will, sozusagen dann nochmal rausgefiltert. Das heißt, ich habe also hier eine noch höhere Substanzsicherheit, zumal man in der LC auch nicht unbedingt diese schöne substanzspezifischen Fingerabdruck bekommt, sondern da hat man meistens eher einen, einen Massepeak für ein Medikament. Hier nochmal dann der Nachweis von Drogen mit MS-MS. Wir erreichen also hier eine viel, viel höhere Empfindlichkeit, wie ich das eben vorhin geschildert habe. So, wie quantifiziert man jetzt in der Massenspektrometrie? Wir möchten ja nicht nur identifizieren, auch hier wollen wir wissen, wie viel ist denn jetzt eigentlich drin von meinem Medikament. Oder hier ganz einfach kann auch Glucose sein. Man gibt also der Analyse zuvor einen sogenannten deuterierten Standard dazu oder einen anderen markierten Standard. Das heißt, Glucose, normale Glucose, hat eine Masse von 203 und wenn ich da jetzt einige Wasserstoffatome durch Deuterium ersetze, dann habe ich also hier eine Glucose, die 205 wiegt und das kann ich im Massenspektrometer dann entsprechend trennen, bekomme zwei Peaks. Und dadurch, dass ich weiß, wie viel habe ich denn jetzt von meinem Standard dazugegeben, dadurch kann ich dann eben eine entsprechende Quantifizierung durchführen. Und die meisten Referenzmethoden heute in der klinischen Chemie beruhen halt auf dieser Isotopenverdünnungsanalyse, so wie man das dann auch nennt. Und wir machen das im Labor praktisch, zum Beispiel für Immunsuppressiva, Cyclosporin A, Everolimus und so weiter, die eben häufig gegeben werden bei Organtransplantationen, um halt die Organabstoßung zu verhindern. Und wir hier sehr wichtig ist, dass wir hier gut und genau quantifizieren und auch keine Kreuzreaktivitäten haben. Beim Neugeborenen-Screening wird die MS dann auch entsprechend eingesetzt. Das ist also so ein, kennt man vielleicht, vom Neugeborenen-Screening nach der Geburt wird also so eine Karte mit Blutstropfen versehen, die können dann ruhig trocknen und aus so einem Blutstropfen lassen sich all diese genetischen Erkrankungen erkennen mithilfe der Massenspektrometrie. Hier mal das Beispiel für Phenylketonurie, wo dann eben im Massenspektrum der interne Standard zugegeben wird und hier sieht man bei dem Gesunden, da ist halt der interne Standard, das Blaue ist dann höher oder größer und hier bei dem erkrankten Patienten ist dann eben der Peak für das Phenylalanin entsprechend größer als der interne Standard und so kann ich dann die Krankheit identifizieren. Ganz kurz noch, Sie kennen den Bereich Genomics, also DNA, da mache ich eine Sequenzierung. Sowas gibt es auch auf der Seite der Proteine und auch da spielt jetzt die Massenspektrometrie wieder eine Rolle. Das ist dann Massenspektrometrie pur sozusagen, ohne Chromatographie vorweg, wurde zum Teil auch hier in Münster erfunden vom Professor Helenkamp. Ein Mitarbeiter der Firma Shimazu hat dafür den Nobelpreis dann bekommen und diese Massenspektrometrie nennt sich MALDI-TOF-MS, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry, recht langer, komplizierter Name. Aber was hier gemacht wird, wird meine Probe einfach mit einem Laser beschossen und es entsteht so eine Proteinwolke. Und ich messe dann eben einfach die Zeit, denn die kleinen Moleküle oder Ionen sind es ja dann letztendlich, fliegen also schneller bis zu meinem Detektor und die großen brauchen ein klein bisschen länger und dadurch kann ich eben auch große Analyten, also Proteine oder Bakterien und so weiter, kann ich dann dadurch analysieren. Das macht man zum Beispiel, hier sehen wir mal ein MALDI-TOF-Spektrum, das ist also sehr komplex. Aber man kann das einsetzen, um in der Mikrobiologie zum Beispiel Keime zu identifizieren. Früher musste man also immer einen Abstrich machen, der musste dann entsprechend in den Brutschrank. Und hier kann ich also einfach das mit einem Schuss sozusagen massenspektrometrisch analysieren. Es gibt so gute Datenbanken, die also hier zum Beispiel den Staphylococcus aureus in der Massenspektrometrie unter einem ganz großen Hintergrund sehr einfach erkennen können. Das ist also so eine Revolution eigentlich in der Mikrobiologie, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und so lassen sich halt auch neue Erreger relativ schnell dann auch identifizieren und dafür eine analytische Methode entwickeln. Ja, das war's soweit. Herzlichen Dank fürs Zuhören und an den Bildschirmen zu Hause.